ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hi zu Unterbüchern Übersee. Eine Stunde lang kümmern wir uns um 250 Jahre USA im Spiegel der Literatur. Zu Wort kommen die Autoren und Autorinnen Daniel Kehlmann, Christina Morina, Rachel Kong und wir lesen in das Debüt, das offensichtlich das amerikanische Buch des Sommers ist. Yesteryear heißt es und erstmal habe ich hier ein unglaublich großes, schweres und beeindruckendes Buch hier liegen. Ein Buch für alle, die gerade an Amerika 2 oder verzweifeln, ein Buch, das 250 Jahre Texte aus den USA versammelt, von der Unabhängigkeitserklärung über Short Stories bis, ja, Songtexten. I Have a Dream heißt es und mit dem Herausgeber Horst Lauinger bin ich gleich im Gespräch. Unter Büchern heute mit dem Blick über den großen Teich. Ich bin Katrin Schumacher und ein bisschen USA gibt es in dieser Folge auch musikalisch. Das hier ist Tracy Chapman.
You were lost and got lucky, came upon the shore. You were conquering America. You spoke of peace, waged a war. While you were conquering America, there was land to take and people to kill. While you were conquering, conquering America. The meek won't survive, inherit the earth, 'cause you're still conquering America.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Heute mit einem USA-Spezial und nun mit fast 2 Kilo American Dream. I Have a Dream, so heißt das Buch, das jetzt zum Jubiläum 250 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika rausgekommen ist. Ein Roadtrip in Proklamationen, Pamphleten, Trinksprüchen, Tagebucheinträgen, Essays, Nature Writing, Memoirs, Reportagen, Briefen, Reden, Short Stories, Gedichten, Songs und Famous Last Words, so heißt es auf der ersten Seite. Und den Herausgeber, den habe ich jetzt zu Gast, den Verleger des Manesse Verlags, Horst Lauinger, hallo.
Guten Tag, freue mich.
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit Stefan Wagner, ein fast 1000-seitiges, ja, eine Wunderkammer, könnte man sagen, eine Feier des American Dream und eine Hommage der ältesten Demokratie der Welt. Mit unserem Blick auf die USA gerade, dann doch vielleicht nicht so ein ganz selbstverständliches Unterfangen. Wie ist Ihnen denn die Idee gekommen dazu?
Die Idee hatten ich und der Mitherausgeber vor ungefähr 2 Jahren. Als wir überlegt haben, dass eben wir auf dieses Jubiläum zusteuern. Der Stefan Wagner ist Amerikanist, ist auch mit einer Amerikanerin verheiratet und macht auch immer wieder für Zeitschriften irgendwelche Artikel. Und er hat so überlegt, was kann er denn machen zum Jubiläum? Und dann hatten wir gemeinsam die Idee, wir machen ein Buch. Wir machen aber ein Buch, das 250 Jahre umfasst. Das also nicht sich beschränkt auf die Gegenwart. Von Gegenwart haben wir im Moment genug, sondern wir blicken zurück, angefangen von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung über das große 19. Jahrhundert mit Edgar Allan Poe und Whitman und im 20. Jahrhundert dann der Great American Novel. Und dann kam uns aber die Idee, wir nehmen andere Textsorten mit dazu. Wir nehmen Songs mit dazu aus dem Great American Songbook. Wir nehmen Gedichte mit dazu, Essays, Reden. Und ja, so wurde dieses Projekt immer größer, immer umfangreicher. Es war nur klar, wir sollten unter 1000 Seiten bleiben. Und das ist ja auch gelungen.
Gerade so, muss man sagen. Es beginnt, Sie haben es gerade schon gesagt, mit der Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson. Und dann geht's wirklich los mit Text an Text. Wie haben Sie denn gesammelt und ausgewählt? Also von wo bis wo und nach welchen Kriterien vor allem?
Also ein Hauptkriterium war auf jeden Fall nicht eine verengte Anthologie zu machen, sondern einer Vielfalt von Stimmen Gehör zu verschaffen. Von Stimmen, von denen wir hierzulande wenig wissen oder wenig gehört haben. Es sind zum Beispiel in dem Buch 80 Gedichte insgesamt drin und die allermeisten davon das erste Mal ins Deutsche übersetzt oder zumindest auch neu übersetzt ins Deutsche. Da sind schwarze Autoren drin, da sind chinesischstämmige Autoren drin, da sind American Natives mit dabei. Also wirklich eine umfassende Anthologie über amerikanische Kulturen im Plural, weil es ja ein von sehr vielen unterschiedlichen Kulturen geprägtes Gesamtgebilde ist.
Es gibt ja traditionell in Deutschland und gerade im Osten so einen sehr ambivalenten Blick auf die USA. Also einmal Kapitalismus, Maschine per se. Ja. Andererseits gibt es so eine Sehnsucht nach der großen Freiheit. Ja. Spielte das auch ein bisschen eine Rolle, diese Ambivalenz, die wir immer in die USA projizieren?
Also ich würde sagen, das ist das richtige Buch im Moment zu diesem 250. Jubiläum für alle, die an Amerika zweifeln und auch die an Amerika verzweifeln. Ambivalent war es immer. Es gab immer den Rassismus, es gab immer Ausgrenzung in den USA. Es war nie die demokratische Gesellschaft, die man sich vielleicht vorgestellt hat. Aber es war ein Projekt mit dem Versuch, dieses Land besser zu machen, demokratischer, republikanischer, freier zu machen. Diese Ambivalenz ist uns im Moment ja leider abhanden gekommen. Im Moment ist es ja noch nicht mal ambivalent. Es ist einfach eindeutig bedrückend, resignierend, erschütternd, was wir für Nachrichten aus den USA erhalten. Und so gesehen ist dieses Buch so ein kleiner Lichtblick in dunklen Zeiten, wo wir uns noch mal bewusst machen können, was den amerikanischen Traum ausmacht und was ihn gespeist hat in den letzten 250 Jahren.
Das heißt, Lektüre kann auch so ein bisschen unseren Blick wieder schärfen auf ein Land, was so reich ist?
Wir schärfen und differenzieren vor allem. Ne? Also wir neigen im Moment sehr dazu, ein finales Urteil zu fällen über dieses Land. Jetzt ist aber Amerika ein Land, deswegen auch Roadtrip im Untertitel, ein Land, das immer unterwegs gewesen ist und das sich auch bei allen Traditionen immer wieder neu erfunden hat. Und diese Idee des sich immer wieder neu Erfindens kann vielleicht auch ein Lichtblick sein im Hinblick auf die Gegenwart.
Gibt es eine Lektüreanleitung? Also sollte man das Buch wirklich von wie ein Roadtrip von A nach B, von einem Text zum anderen lesen oder einfach mal reinsteigen irgendwo?
Also ich glaube an den mündigen Leser. Man braucht keine Lektüreanleitung geben. Man kann natürlich sozusagen chronologisch voranschreiten. Es ist einigermaßen chronologisch gegliedert, ja, nach Epochen. Man kann sich aber, es sind ja insgesamt 250 Texte auch drin, man kann sich einfach Dinge rauspicken, die man nicht kennt. Hat man Lust auf ein Gedicht, liest man ein Gedicht. Gedichte sind übrigens zweisprachig abgedruckt, also Englisch und Deutsch. Oder man liest ein Essay oder man hat Lust auf eine Short Story. Das kann man sich da wirklich rauspicken und wird merken, es gibt immer Korrespondenzen über Jahrhunderte hinweg zwischen den einzelnen Texten. Das macht es so spannend. Also jeder mischt sich im Prinzip sein eigenes Buch zusammen.
Und im Zweifel guckt man hinten auf die Timeline, die gibt's auch noch. Es gibt eine Timeline denkwürdiger Ereignisse von 1776 bis 2026.
Genau, das ist der Versuch, das Ganze nochmal über die Literatur hinauszuführen und zu zeigen, für wie viele Erfindungen, Entdeckungen und auch politische Entwicklungen Amerika gestanden hat in 250 Jahren.
Hat das den Blick des Herausgebers auch ein bisschen verändert? Die Herausgabe dessen?
Ich habe mir insgesamt die Anthologie am Beginn einfacher vorgestellt, weil ich seit 25 Jahren den Manesse Verlag leiten darf und da ja schon sehr viele amerikanische Autorinnen und Autoren in Neuübersetzung auch präsentiert habe und dachte, ich mische dann einfach ein bisschen was zusammen. Also zum Beispiel eine Short Story von Zelda Fitzgerald oder ein Romanauszug von Upton Sinclair und habe aber dann schnell gemerkt, ich möchte da was ganz Exklusives machen. Also nicht irgendwo ein Auszug aus dem Roman, ist ganz selten ist es auch mal ein Romanauszug, sondern ich möchte nach neuen Texten Ausschau halten, die wir hier noch nicht so sehr kennen, die auch mir neu sind, um dann eben so ein Gesamtmosaik am Ende zu bekommen. Man muss dazu sagen, da das bis in die Gegenwart geht, sind natürlich auch sehr viele Lizenzen damit verbunden. Man muss ja bei Autoren, die noch nicht gemeinfrei sind, dann bei den deutschsprachigen Verlagen oder bei amerikanischen Agenturen Rechte beantragen und man kriegt nicht überall die Rechte, so wie man es will. Das heißt, es war bis zum Druckschluss, bis zum Ende der Zusammenstellung, ein Prozess mit vielen Variablen, eine Gleichung mit vielen Variablen. Und am Ende musste natürlich irgendwann der Sack zugemacht werden und dann musste man sich für das eine und gegen das andere entscheiden. Man hätte auch 2.000 oder 3.000 Seiten füllen können.
Es gibt auch Songs dabei, wie wichtig sind.
Also ich persönlich wurde ursprünglich weniger von Literatur geprägt, also so als Halbwüchsiger, sondern ursprünglich durch Songs. Das steht für mich sozusagen als Initiation ganz am Beginn für meine Amerika-Begeisterung. Deswegen war für uns, also Stefan Wagner und mich, auch von vornherein klar, es müssen Songs irgendwie auch rein. Das Problem bei den Songs ist, dass die allermeisten natürlich auch nicht gemeinfrei sind und die Musiklabels sich das natürlich sehr teuer bezahlen lassen. Das heißt, das ist dann oft eine Aufnahme eines Songs, ist oft daran gescheitert, dass wir einfach keine $1,000 zahlen konnten. Also wenn man eine Anthologie mit 250 Beiträgen macht, kann man nicht für einen Beitrag $1,000 zahlen. Das ist nicht kalkulierbar, gilt übrigens auch für Gedichte. Ich hätte gern ein Gedicht von Anne Sexton aufgenommen, also ins Buch mit reingenommen. Da hätten wir für die Übersetzung hätten wir vielleicht 120 Euro gezahlt und für den Originaltext auf Englisch wollte die Agentur in New York $1,000 haben. Da muss man dann sagen, sorry, wir wollen das Ding nicht verfilmen, wir wollen es nur abdrucken und das ist dann einfach zu viel des Guten.
Da haben wir es ein bisschen besser, wir können einfach Songs spielen. I Have a Dream, ein Roadtrip auf 1000 Seiten durch die Zeiten und Texte zu 250 Jahren USA herausgekommen im Manesse Verlag. Danke an Horst Lauinger.
Ich danke Ihnen.
Jetzt gibt's ein bisschen amerikanisches Lied.
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got
some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America, laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. Smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for a man.
Simon & Garfunkel, America von 1972. Und hier ist unter Büchern von hier und jetzt und mit einem Blick auf das aktuelle Amerika. Das war im vergangenen Jahr eine ziemliche Sensation, als das Buch eines deutschsprachigen Autors in Amerika unter die Top 10 der New York Times, unter die Books of the Year gewählt wurde. Immerhin auf Platz 2. Und das gelingt in der Regel nur englischsprachiger Literatur. Das Buch heißt in der englischen Übersetzung von Russ Benjamin, The Director. Und die deutsche Originalausgabe heißt Lichtspiel. Geschrieben hat den Roman Daniel Kehlmann. Katrin Wenzel konnte den Schriftsteller in Leipzig treffen und mit ihm über das alte und neue Amerika sprechen.
Kein Land dieser Welt hat so viel Hoffnung gemacht auf ein besseres, auf ein freieres Leben wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Liste derer, die dorthin gingen, ist lang und illuster. Künstler, Wissenschaftler, Intellektuelle. Einer, der heute zwischen New York und Berlin pendelt, ist der Schriftsteller Daniel Kehlmann. Sein 2023 erschienener Roman Lichtspiel über den Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst beginnt genau dort, im Amerika der 30er Jahre. Damals strahlt das Land für viele in der alten Welt einen beinahe mythischen Glanz aus. Aber wie sieht es heute aus? Was leuchtet noch vom Mythos Amerika?
Ja, vieles. Die ganze Populärkultur, in der wir leben, ist immer noch amerikanisch geprägt. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Amerika geht im Augenblick durch eine sehr, sehr dunkle Zeit, aber es gibt großen Widerstand. Es gibt großen Widerstand von den Gerichten gegen Trump. Es gibt riesige Demonstrationen. Die No-Kings-Proteste hatten 7 Millionen Menschen auf der Straße. 7 Millionen. Also ich glaube, dass es sein kann, wenn man die Lage optimistisch sehen möchte, und das möchte ich gerne, dass Amerika aus der momentanen Katastrophe rauskommt, wenn einige europäische Staaten gerade hineinschlittern.
Die Katastrophe, in die einige europäische Staaten gerade hineinschlittern. Das heißt für Daniel Kehlmann das unablässige Wachsen von Macht und Einfluss faschistischer Ideen. Eine Szenerie, mit der er sich in seinem Roman Lichtspiel auseinandersetzt. Wenn auch zu anderen Zeiten und entlang an Leben und Werk des Filmregisseurs Georg Wilhelm Pabst. Des Mannes also, der zum Beispiel Greta Garbo im Kino unsterblich machte. Natürlich fragt Kehlmann, wie konnte es so weit kommen? Und findet mit seinem Roman erstaunlich gegenwärtige Antworten, die viel mit den heutigen Vorgängen in den USA zu tun haben.
Das wurde durchaus als in der momentanen Gegenwart der USA politisch relevantes Buch sehr, sehr stark gelesen, weil es ja eben um den Alltag im Dritten Reich geht, um die kleinen Kompromisse, um die alltägliche Anpassung an eine sich verschärfende Situation des Drucks. Und natürlich kann man das, was in den USA heute passiert, nicht vergleichen mit Deutschland unter den Nazis. Also die Gleichschaltung, die Umwandlung des Landes in eine Diktatur wurde mit ganz anderem Tempo und ganz anderer Energie betrieben. Und es gibt ja auch gerade jetzt wieder mehr Grund zu hoffen, dass das in den USA auch nicht funktioniert. Aber der Erfolg dieses Buches hatte sehr stark damit zu tun, dass die Menschen, dass die Leser, dass auch Leute, die darüber geschrieben haben, über das Buch, dass die das Gefühl hatten, das ist jetzt das Buch, das sozusagen von Kompromissen, von moralischen Kompromissen erzählt. Und das hat schon eine große Rolle gespielt im Leben vieler Menschen in den USA im letzten Jahr.
Heute gilt Daniel Kehlmann in den Staaten als der wichtigste deutschsprachige Schriftsteller seiner Generation. Und anders als Georg Wilhelm Pabst ist er in Amerika angekommen. Dieser Pabst, der aus Nazi-Deutschland flieht, aber in Hollywood keinen Fuß auf die Erde bekommt. Dieser Pabst, der sich keine Illusionen macht über das, was in Berlin passiert und sich dennoch auf die Werbungen des Propagandaministers Goebbels einlässt und zurückkehrt. Gerade diese Figur hat Kehlmann viel Publicity beschert. Begeisterte Rezensionen in der New York Times und im New Yorker sowie ein Porträt im legendären Atlantic.
Ja, wie soll ich sagen? Ich habe von der Lage profitiert und freue mich trotzdem nicht darüber, dass die Lage so ist, wie sie ist. Aber mein Roman hat dadurch wirklich eine Öffentlichkeit bekommen, die er sonst ziemlich sicher in den USA nicht bekommen hätte.
Zum Geburtstag gratuliert man und wünscht Glück und alles Gute. Auf die Frage, was Daniel Kehlmann den Vereinigten Staaten zur 250. Wiederkehr ihrer Gründung wünscht, fällt die Antwort so knapp wie unmissverständlich aus.
So bald wie möglich einen anderen Präsidenten. Ganz einfach.
Ganz einfach, schauen wir mal. Daniel Kehlmann mit Nachrichten aus Amerika war das. Katrin Wenzel hat den Schriftsteller am Rande des Leipziger Bachfestes getroffen, wo er zusammen mit Michael Maul über den großen Leipziger Komponisten gesprochen hat. Nachzuhören in unserer MDR-Kulturwerkstatt, zu finden auf unseren Seiten im Netz und natürlich bei ARD Sounds. Und Lichtspiel von Daniel Kehlmann, das ist im Rowohlt Verlag erschienen.
Once upon a time you're just so fine. The bums a dime in your prime. Then you people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about, and everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. About having to be scrounging. Yeah.
better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new, and the Pauline and Ray's in the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. But you ain't got nothing, you got nothing to lose.
In den USA geboren mit einem französischen Namen und einem Song von Bob Dylan. Timothée Chalamet war das mit Like a Rolling Stone. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Seit 20 Jahren gibt es die Picador-Gastprofessur für Literatur an der Universität Leipzig. Inzwischen haben zahlreiche britische und US-amerikanische AutorInnen in der Stadt gelehrt und jeweils einen Kurs in Literatur und einen im kreativen Schreiben gegeben. Gerade unterrichtet eine Bestseller-Autorin aus den USA in Leipzig. Rachel Kong heißt sie. Tino Dallmann hat sie getroffen und mit ihr über den Roman Real Americans und den 250. Geburtstag der USA gesprochen.
Dass es sich in Leipzig gut leben und unterrichten lässt, hat sich unter US-amerikanischen Autorinnen und Autoren herumgesprochen. Rachel Kong zum Beispiel hat die aktuelle Picador-Gastprofessur auch deshalb angetreten, weil befreundete Schriftsteller wie Rita Bullwinkel zuvor von Leipzig geschwärmt hatten. Wie ihre Vorgänger gibt Rachel Kong nun zwei Seminare. Eines setzt sich mit dem Schreiben von Geistergeschichten auseinander. Und das ist im wortwörtlichen und im übertragenen Sinne gemeint. Denn auch Rachel Kong interessiert sich für Heimsuchungen in all ihren Formen.
Yeah, I definitely think everything that I write is like haunted a little bit by.
In meinem Schreiben verfolgt mich dieser Was-wäre-wenn-Gedanke. Ich denke ständig in verschiedenen Möglichkeiten, denn wir haben nur dieses eine Leben und können kein anderes leben. Die Tatsache, dass ich jetzt in Leipzig bin, heißt auch, ich bin nicht woanders.
Lebensentscheidungen ziehen sich auch durch ihren Roman Real Americans. An dessen Anfang steht ein Paar, das von China in die USA auswandert. Wie diese Entscheidung die nachfolgenden Generationen prägt, verhandelt Kong auf berührende und packende Weise. Dabei liest sich Real Americans auch als Beitrag zu aktuellen Debatten um Identität und Rassismus.
I began writing it right after, you know, Donald Trump had been elected for the first time.
Ich habe begonnen, das Buch zu schreiben, kurz nachdem Donald Trump das erste Mal zum Präsidenten gewählt worden ist, Ende 2016. Damals erschien es mir unmöglich, etwas völlig Unpolitisches zu schreiben. Es ging ständig um Identität und Zugehörigkeit und um die Frage, wer sich als echter Amerikaner bezeichnen kann.
In den USA war das Buch ein Bestseller. Nun, zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump, sind die Fragen des Romans wieder aktuell. Die derzeitige Lage in den USA empfindet Rachel Kong mitunter als hoffnungslos.
America has always been in progress, it's always been evolving, and I think that it's just really disturbing the fact that there's also.
Ich mache mir vor allem Sorgen wegen der Bücher, die verboten werden. Menschen versuchen gerade zu bestimmen, welche Geschichten erzählt werden, was für Menschen annehmbar ist oder was Kinder lesen sollten. Das ist besorgniserregend.
I mean, what is appropriate for children, like what stories shouldn't be told. So I think that's worrisome.
Auch Kongs Roman verhandelt die Lage der Nation aus Sicht einer Einwandererfamilie. Dabei unterläuft er geschickt große amerikanische Erzählungen wie das Versprechen von Glück und Freiheit. Stattdessen fragt der Roman, wie frei wir in unseren Entscheidungen tatsächlich sind, wenn wir einerseits von den Genen geprägt werden und andererseits von der Erziehung durch die Eltern.
I think of it maybe more as a family story that has yeah, this political dimension to it because
Für mich ist es eine Familiengeschichte, die eine politische Komponente hat. Und das liegt daran, dass es einige Erzählungen wirklich verkompliziert, wenn wirkliche Menschen darin auftauchen. Eine Geschichte ohne Menschen zu erzählen, ist einfach. Aber Menschen machen die Erzählung komplexer. Und so ist es auch mit meinem Buch.
But then human beings like complicate the stories themselves. And so like that feels like what the book is.
In Deutschland werde sie oft nach dem 250. Geburtstag der USA gefragt, erzählt Rachel Kong. Mehr als zu Hause in Los Angeles.
Tino Dallmann war das. Rachel Kongs Roman Real Americans ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und das Buch wurde von Tobias Schnettler ins Deutsche übersetzt.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
Miss American Pie, und zu einer Internet-Miss America geht's jetzt hier in Unterbüchern. Ich habe schon gelesen, einfach nur, um auf dem Laufenden zu sein. Und ja, es ist okay, kann man machen. Es ist halt ein Buch, das weiß ich, das ich ziemlich schnell wieder vergesse. Vielleicht bin ich aber auch nicht die richtige Zielgruppe? Fragezeichen. Carol Claire Burke, Yesteryear, ist das Easy Read des Sommers, das derzeit in jede Insta- und TikTok-Kamera gehalten wird. Die Geschichte von einer Frau, die ihr Leben auf der Farm als Treadwife im Netz inszeniert und in einer selbstgebauten Hölle landet. Das Debüt erzählt einiges über die aktuelle amerikanische Gesellschaft und auch über die Mechanismen, wie ein Buch zum Erfolg werden kann. Also, wie gut ist es jetzt eigentlich? Elisabeth Bold hat den Test gemacht.
Natalie Heller-Mills führt auf ihrer Ranch Yesteryear das perfekte Leben. Zumindest nach außen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Caleb und ihren 5 Kindern verkauft sie auf Social Media das Bild der idealen Treadwife. Niemand soll wissen, dass hinter der perfekten Fassade eine Produzentin sowie Nannies und Farmarbeiter stehen. Doch eines Tages wacht Natalie plötzlich in einer Vergangenheit auf, in der all das nicht existiert. Statt eines inszenierten Familienlebens erwartet sie nun harte Farmarbeit im Jahr 1855. Gemeinsam mit Kindern, die angeblich ihre eigenen sind, und einem Mann, den sie geheiratet haben soll. Wie Natalie dort gelandet ist, bleibt zunächst unklar.
Das ist mein Zuhause. Das ist nicht mein Zuhause. Ich sehe meine Küche, die gleichzeitig nicht meine Küche ist.
Der eigentliche Reiz von Yesteryear liegt jedoch nicht im Zeitsprung selbst, sondern in Natalies Innenleben. Kapitelweise springt der Roman zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her und zeigt, wie Natalie seit ihrer College-Zeit immer tiefer in ein konservatives Rollenbild hineinrutscht. Dabei wird schnell klar, hinter der perfekten Fassade steckt weniger das Ideal der gehorsamen Hausfrau als der Wunsch nach Kontrolle. Natalie möchte nicht nur das Bild der idealen Christin und Mutter aufrechterhalten, sondern vor allem die Kontrolle über ihr eigenes Leben behalten. Besonders ihre eigene Mutter prägt dieses Denken früh. Natalie soll sich vorstellen, ständig beobachtet zu werden. Diese Haltung erklärt ihre paranoide Art und ihre Angst davor, als Frau zu versagen. Auch ihre Ehe mit Caleb hat wenig mit dem traditionellen Ideal zu tun, das Natalie ihren Fans im Netz verkauft. Obwohl sie sich als gehorsame Hausfrau inszeniert, gibt sie in der Ehe den Ton an. Sie redet Caleb seinen Wunsch aus, Kindergärtner zu werden, weil der Beruf nicht männlich genug sei, und begegnet ihm immer wieder mit offener Verachtung.
In diesem Moment verstand ich, dass mein Ehemann wirklich und wahrhaftig ein Trottel war.
Und?
In jeder Ehe kommt irgendwann der Tag, an dem man als Frau feststellt, dass man einen Freak geheiratet hat.
Natalie wirkt oft wie eine Frau, die sich in ein Leben hineingezwungen hat, das sie eigentlich gar nicht führen möchte. Genau darin liegt die größte Stärke des Romans. Yesteryear entlarvt das perfekt inszenierte Treadwife-Leben als fragile Selbsttäuschung. Carol Claire Burke zeichnet dabei bewusst eine ambivalente Hauptfigur. Natalie ist keine perfekte Christin und blüht nicht in ihrer Mutterrolle auf. Sie ist zynisch, passiv-aggressiv und urteilt ständig über andere Frauen. Schon während ihrer College-Zeit fragt sie sich:
Warum hassen moderne Frauen Männer so sehr? Warum hassen moderne Frauen Kinder so sehr? Warum hassen moderne Frauen sich selbst so sehr?
Besonders die sogenannten wütenden Weiber, Frauen, die ihren Content kritisieren, nimmt Natalie immer wieder ins Visier. Trotzdem bleibt der Roman nicht bei einer simplen Kritik konservativer Rollenbilder stehen. Denn auch die Gegenseite wirkt nicht glücklicher. Frauen wie Natalies frühere Kommilitonin Rena kämpfen mit Überarbeitung, emotionaler Erschöpfung und fehlender Anerkennung. Egal ob Karrierefrau oder Treadwife, keine der Frauen scheint wirklich zufrieden zu sein. Natalie bringt diese Erkenntnis selbst auf den Punkt.
Amerika hasst Frauen. Wie tröstlich, sich diese Tatsache ins Gedächtnis zu rufen.
Mit diesem Satz offenbart sich der eigentliche Kern des Romans. Yesteryear erzählt weniger von Nostalgie als von gesellschaftlichem Druck und unerfüllbaren Erwartungen an Frauen und Mütter. Nebenbei streift das Buch weitere aktuelle Themen wie Missbrauch, konservative Politik und die sogenannte Manosphere. Diese Aspekte bleiben eher im Hintergrund, verleihen dem Roman aber zusätzliche gesellschaftliche Schärfe. Carol Claire Burke schreibt bildhaft und nah an Natalies Gedankenwelt. Die zynische, oft ironische Erzählstimme macht den Roman zudem unterhaltsam. Trotz der überspitzten Protagonistin bleibt der Roman sprachlich glaubwürdig und lässt zwischen den Zeilen viel Raum für eigene Interpretation und Widersprüche. Yesteryear ist kein angenehmes Buch. Viele Passagen provozieren bewusst, manche Aussagen der Protagonistin sind schwer erträglich. Trotzdem entwickelt der Roman eine unangenehme Sogwirkung. Mit Natalie Heller-Mills hat Carol Clare Burke eine Hauptfigur geschaffen, die gleichzeitig bemitleidenswert und abstoßend ist. Dass sich die Schauspielerin Anne Hathaway bereits vor Veröffentlichung des Buches die Filmrechte gesichert hat, überrascht deshalb kaum. Die Mischung aus Satire, psychologischem Drama und Gesellschaftskritik bietet genügend Stoff für eine ebenso verstörende wie faszinierende Verfilmung.
Also doch ein Lesetipp, vielleicht auch nicht für mich, aber für viele andere. Wer weiß, es scheiden sich die Geister über diesen Bestseller. Carol Clare Burke, Yesteryear, Elisabeth Beuth hat es vorgestellt. Aus dem Amerikanischen von Dietlind Falk und Lisa Kögeböhn, erschienen beim Heine Verlag. From me and your insecurities, because it's all you know. When you got back in the bed with me, I saw someone in your eyes. But you started up again, the cycle never ends, and neither do the lies. So I think it's time to go back home. Think we're better on flight's about to take off any second now. The seatbelt turns around, the signal's running out. Heard you screaming my name at the thunder the night I walked. I could turn back easily, but you take it out of me and you don't know how to talk. Die Historikerin Christina Morina, die lebte mit ihrer Familie 2024/25 für ein Jahr in New York als Gastprofessorin und aus nächster Nähe hat sie das fatale Comeback von Donald Trump erlebt. Sie war nach Amerika gekommen, um zur Geschichte der Demokratie zu forschen und zu lehren und wurde plötzlich Zeuge des groß angelegten Versuchs, sie zu zerstören. In ihrem neuen Buch beschreibt sie auf sehr persönliche Weise, wie Trumps Angriff die Demokratie in ihrem Kern erschüttert hat. Das heißt, das amerikanische Beben, Erfahrungen und Konsequenzen für die deutsche Demokratie. Für Unter Büchern ist Christina Morina im Gespräch mit Caroline Knappe.
Ja, es war natürlich eine extrem aufregende, aufwühlende Zeit. Einerseits diese krasse politische Auseinandersetzung rund um die Wahl von Donald Trump, die starke Polarisation in der Gesellschaft, die Feindseligkeit und dann eben auch die Machtübernahme durch Trump im Januar 25 und andererseits eine oft relativ unberührte Zivilgesellschaft in der Größe des Landes. Also man kommt immer wieder auch raus aus diesen Nachrichten und erfindet dann einen die Weite des Landes und die ruhige, freundliche, pragmatische Art. Und eben auch jetzt in der Zeit, seitdem Trump regiert, an vielen Stellen der Gesellschaft ein großes demokratisches Ethos und eine Standfestigkeit und der Versuch eben an allen Stellen, die möglich sind, diese autoritäre Machtübernahme zu behindern.
Das heißt, Sie haben eher Ambivalenz erlebt oder eher Vielschichtigkeit?
Beides. Also es gehört beides dazu. Und die Frage, wie das jetzt weitergeht, lässt sich eben auch nicht ganz leicht dann in die eine oder andere Richtung beantworten. Und auch nicht die Frage, ob die Demokratie schon kaputt ist oder nicht. Ich würde sagen, dass diese Zivilgesellschaft so lebendig und pragmatisch und auf der kommunalen Ebene auch oft eben über Gräben hinweg miteinander zusammenarbeitet und so, das spricht dafür, dass man zuversichtlich sein kann, dass eben dieser Versuch, die Republik abzuschaffen, im Grunde nicht gelingen wird.
Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch unter anderem, dass dystopische Szenarien in den USA erstaunlich wenig anschlussfähig sind. Die Amerikaner können sich offenbar ihre gesellschaftliche Zukunft nur schwer als Katastrophenszenario ausmalen. Was haben Sie dafür für Erklärungen?
Ja, das ist insbesondere in den ersten Wochen dann nach der Amtsübernahme, wo also diese Flut von repressiven Maßnahmen und illiberalen, unrechtsstaatlichen Verordnungen erlassen worden ist, gab es einerseits eine Art Lähmung, aber andererseits auch aus meiner Sicht zu wenig Krisen und möglichem Untergang sozusagen Bewusstsein. Ich bezeichne das als sozusagen einen Mangel an demokratischem Katastrophenbewusstsein und der einem gerade als Deutsche und deutsche Historikerin natürlich irgendwie sehr stark mitgegeben ist, weil die deutsche historische Erfahrung da im Hintergrund ist, die heutige deutsche Demokratie-Gegenwart sozusagen auch sehr stark prägt, nämlich die Erfahrung schon einmal gemacht zu haben, dass Demokratie zerstört ist und statt zerstört werden kann und endlich sein kann. Das fehlt den USA, selbst wenn es einmal einen Bürgerkrieg gab. Es gibt also einen irgendwie sehr festen Glauben daran oder auch die Unmöglichkeit, sich vorzustellen oder vorstellen zu wollen, dass diese Demokratie auch enden kann. Und das kann andererseits natürlich auch eine Ressource sein, um nicht sozusagen gelähmt zu sein und sich völlig zurückzuziehen, sondern eben weiterzumachen. Und das passiert eben an vielen Stellen.
Und sehen Sie eine Möglichkeit, dass auch wir als Deutsche uns von dieser Ressource was abgucken können?
Ja, ich finde diesen transatlantischen Spiegelblick sehr, sehr erhellend. Einerseits zeigt er, dass das politische System der Bundesrepublik eben ein ganzes Stückchen demokratischer und auch robuster ist, eben auch aus der Erfahrung der erstmaligen Zerstörung der Weimarer Demokratie. Und andererseits lebt diese USA, lebt dieses Land, lebt auch diese Demokratie nach wie vor, weil es eine über hunderte von Jahren nun gewachsene demokratische Gewohnheit gibt, eine Alltäglichkeit, dass sich selbst verantwortlich führen, wie die Art und Weise, wie dieses Land regiert wird, auf allen Ebenen. Es ist ja nicht nur die Washingtoner Ebene. Und diese, also wahrzunehmen, wie essentiell dann am Ende gerade diese vielstimmige, an ganz vielen unterschiedlichen Orten, kleinen wie großen Gesten der liberalen und demokratischen Standhaftigkeit sind, das ist etwas, glaube ich, was auch für die hiesigen Zusammenhänge ermutigend sein sollte.
An einer Stelle im Buch befragen Sie sich selber, wie man diese liberale Demokratie denn nicht nur schützen, sondern überhaupt den Glauben an sie erhalten kann. Haben Sie auf diese Frage eine Antwort gefunden?
Also als Historikerin würde ich darauf ganz eindeutig sagen, es gibt, wenn man historisch blickt, keine andere politische Ordnung oder einen Versuch, die Demokratie umzusetzen, wahre Volksvertretung umzusetzen, in der es so vielen Menschen möglich gemacht wird, relativ frei und relativ sicher auch im relativen Wohlstand zu leben, friedlich miteinander leben zu können. Es gibt keine andere politische Ordnung, die mehr sozusagen einhalten konnte an Versprechen von Wohlstand, Frieden, Freiheit. Und trotzdem reicht eben der Blick auch in die Geschichte, glaube ich, nicht. Und diese sozusagen Errungenschaftsperspektive, die reicht nicht aus. Die liberale Demokratie insbesondere, die muss sich eben auch jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie auch neu beweisen, vielleicht auch neu erfinden. Demokratie ist ja nie abgeschlossen. Es ist nichts, was einmal gesichert ist und dann irgendwie für ewig da, sondern eben auch sehr fragil. Und da ist also so eine Doppellektion. Einmal nach hinten geschaut, eigentlich Grund, sie wirklich aus Überzeugung zu verteidigen, aber ins Jetzt und nach morgen geschaut, auch da die Notwendigkeit zu zeigen, warum das auch in Zukunft noch weiter so sein kann.
Und jetzt haben Sie ja in den USA durchaus auch Widerstand und zivilen Ungehorsam gegenüber Trumps Politik erlebt. Und deshalb endet Ihr Buch auch hoffnungsvoll insofern, als dass das letzte Kapitel der Demokratiegeschichte vielleicht doch noch nicht geschrieben ist. Wie geht's Ihnen denn da mit Blick auf Deutschland?
Ja, also das amerikanische Beben, wie ich diese ganze Zeit jetzt beschreibe, hält deswegen an, weil die Regierung das nicht einfach eins zu eins umsetzen kann und sich diese Republik nicht in eine Diktatur ohne weiteres verwandeln lässt und es an so vielen Stellen Gegenwehr gibt und deswegen bebt diese politische Lage da in in den USA. Und wir haben natürlich in Deutschland teilweise sehr ähnliche Herausforderungen. Auch hier gibt es rechtspopulistische, radikal-nationalistische, protektionistische, rassistische Programme, die in demokratischen Wahlen sehr viel Zustimmung erhalten. Zugleich sieht man aber eben, wir haben eine parlamentarische Demokratie, also eine präsidiale Machtübernahme ist bei uns nicht ganz so einfach und damit auch ein Abgleiten ins Autoritäre. Aber es braucht eben den Blick auch auf die Konsequenzen, die mit einem solchen rechtspopulistischen Programm, wenn das Regierungspolitik wird, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, da braucht es einen klaren Blick. Jeder Wähler, jede Wählerin muss sich da ganz klar fragen, was sind dann eigentlich die Folgen solcher Programmatiken in der Praxis? Nicht nur für die sozusagen Zielgruppen, die sogenannten Minderheiten, die dann im Blick stehen, sondern eben für die Gesellschaften insgesamt und nicht zuletzt dann auch für die Welt, weil die äußere Sicherheit ja damit auch in Frage steht, wie wir jetzt an der Außenpolitik dieser Regierung sehen. Also zu durchdenken, was Rechtspopulismus an der Macht bedeutet, kann man jetzt leider auf der Erfahrung, die wir mit den USA jetzt machen müssen in den letzten Jahren, doch nochmal auf eine ganz intensive Art und Weise anders tun als vielleicht zuvor. Und deshalb sollte sich das auf Deutschland dann auch so auswirken, dass solche Programmatiken nicht weiter Zulauf erhalten.
Sagt die Historikerin Christina Moriner, die im Gespräch hier zu hören war mit Caroline Knappe über ihr neues Buch »Das amerikanische Beben« ist erschienen im Siedler Verlag. Unterbüchern heute mit einer Folge zu 250 Jahren USA. Die Büchertitel, die sind zu finden, wie diese ganze Folge und alle Folgen unter Büchern, wie immer in ARD Sounds. Ich habe noch einen ziemlich passenden Hörtipp zum Schluss. Wie eine junge Demokratie zerfällt, das zeigt der Schriftsteller Leon Feuchtwanger in seinem Schlüsselroman Erfolg. Eine Satire auf seine reaktionäre Heimat Bayern Anfang der 1920er Jahre. Korrupte Beamte, Opportunismus und Justizwillkür begünstigen den Aufstieg der Partei der wahrhaft Deutschen, wie sie heißt, die einen Putsch geplant hat gegen die Berliner Regierung. Leon Feuchtwangers hellsichtiger Klassiker Erfolg, der erschien schon 1930, kurz bevor also die Nazis drei Jahre später Feuchtwangers Werke verbrannt haben. Erfolg gibt's in ARD Sounds als Hörbuch, gelesen von Percy Adlon. Ja, unter Büchern Übersee, wie immer stabiles Lesen, wünscht Katrin Schumacher und bis nächste Woche. Ahoi!
Well, this is not a miracle, for this is not Jessica.